Soziales und Bürgerrechte. Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr.
Hallo, hier ist wieder das KOFRA, das Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation in der Bader Straße 30. Wir senden ja alle zwei Monate, immer am vierten Mittwoch im Monat, über alle möglichen Themen aus unserem Projekt. Und heute haben wir das Thema gemeinschaftliches Wohnen für Frauen. Wir haben zwei Gästinnen eingeladen hier ins Studio. Zum einen Astrid Osterland aus Berlin. Sie ist 67 Jahre, also das ist auch eben das Alter, in dem wir uns dann fragen, wie werden wir wohnen, bezeichnet sich als Uraltfeministin, was immer das auch bedeutet, Astrid, ist Sozialwissenschaftlerin, Supervisorin und Autorin. Sie hat nämlich auch bereits ein Buch verfasst über gemeinschaftlich Wohnen, noch nicht geschlechtsspezifisch differenziert, also noch nicht frauenspezifisch, das heißt Nicht allein und nicht ins Heim. Das ist im Jahr 2000 erschienen, also auch sehr lesenswert. Alternative Alten-WG, genau. Sie lebt aber im Beginenhof in Berlin und davon werden wir nachher noch mehr hören.
Auch, also außerdem bei uns im Studio ist Anke Geisler. Sie wohnt im Projekt Frauen wohnen hier in München und wird uns da noch erzählen, wie es dazu geht.
Genau, da werden wir einiges noch dazu hören. Gemeinschaftlich wohnen ist ja vor allem für uns, die wir schon jetzt älter werden, zunehmend ein Thema, nämlich dann, wenn wir anfangen uns zu fragen, wie wollen wir eigentlich im Alter wohnen? Wollen wir eine traute Beziehung uns da abkapseln oder leben wir ganz alleine? Wie wollen wir das machen? Wir fragen uns ja, wie können wir dann eigentlich im Alter auch die Kontakte aufrechterhalten? Wie klappt das? Oder wie würden wir notfalls versorgt werden? Das sind ja alles Fragen, die wir uns dann zunehmend stellen. Wenn wir jünger sind, hat uns das überhaupt nicht interessiert. Ja? Aber je älter wir werden, denken wir, aha, wie wird das wohl sein? Wir Feministinnen natürlich bestehen auf unserer Autonomie. Wir wollen immer unabhängig bleiben, in keine Institution reingehen. Und also auch im Alter wollen wir diese Autonomie aufrechterhalten. Von daher möchten wir auch im Alter Frauen in der Nähe haben, wenn das möglich ist. Und das ist eben genau das, darauf antworten die beiden Projekte. Denn eine eigene Wohnung in einer Hausgemeinschaft ist da ja eigentlich ideal. Wir können die Tür zumachen, wenn wir wollen. Wir können Gemeinschaftsräume vielleicht haben, das werden wir gleich erfahren. Also das wäre schon ideal. Und wie gesagt, es gibt eben in mehreren Städten schon, vor allem eben in Berlin und in München, und ihr werdet sagen, ob es noch in anderen Städten, Astrid ist ja da die Spezialistin, gibt es eben solche Häuser schon, sodass wir daraus was erfahren können und vielleicht wird sich das noch immer weiter fortsetzen. Hier in München entsteht ja schon das zweite und in Berlin, wie die Astrid, jetzt auch schon das dritte und in Berlin auch schon das dritte Haus. Also daran sehen wir, das Interesse ist groß. Der Bedarf ist da und der wächst natürlich noch, ne? Also es ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns wirklich auch befassen sollten und auch einklinken können. Astrid, jetzt fange ich mal mit dir an und stelle dir einfach ein paar Fragen. Wir haben dich ja eben heute Abend ins KOFRA eingeladen, um von diesem wunderbaren Projekt, dem Beginenhof in Berlin-Kreuzberg, zu erfahren. Ich war ja selber mal da, habe das alles besichtigt und war ganz begeistert. Ja, das ist wirklich ein wunderbares Projekt und ich könnte mir das sofort vorstellen, dort einzuziehen. Da ist ja natürlich schon alles besetzt. Ich möchte zuallererst natürlich wissen, wie lebt es sich in eurem Haus?
Gut, gut. Ich bin auch durch die Erfahrungen in unserem Hause sozusagen nochmal darin bestätigt worden, dass ich Überzeugungstäterin in Sachen gemeinschaftlichem Wohnen bin. Wobei gut heißt, dass ich immer wieder sage, es geht zu wie im Leben auch. Und das heißt, wir haben bewegte Zeiten auch untereinander, miteinander hinter uns. Aber das Schöne ist, wir haben gelernt. Ich wohne dort ja jetzt seit 5 Jahren. Und wir haben miteinander einen Gruppenlernprozess durchgemacht, der uns jetzt in friedlicherer Phase unseres gemeinschaftlichen Lebens geführt hat. Und deswegen kann ich immer wieder nur sagen, je ne regrette rien.
Also das zur Einstimmung soweit. Und jetzt möchten wir natürlich konkreter wissen, wie ist es eigentlich zu dem Haus gekommen? Wie ist es geplant worden? Wie wurde es finanziert? Kannst du das mal darstellen?
Das Projekt ist auch ein, wenn man so will, ein Kind, eine Tochter der Frauen-Lesben-Bewegung, insofern als die Projektinitiatorin, Jutta Kemper heißt sie, und deren Namen ich immer wieder gerne nenne, in 10-jähriger Arbeit, Vorarbeit mit einigen anderen Frauen dieses Projekt initiiert und geplant hat. Und das muss man immer wieder auch sagen, solche Projekte haben eine sehr lange Vorlaufzeit. Und es sollte von vornherein auch ein Frauenprojekt sein, weil Jutta selber in der Frauenbewegung aktiv ist und gewesen ist. Und insofern war es klar, die Idee war, ist die, wie können wir Frauen gut miteinander gemeinschaftlich wohnen und auch im Alter durchaus mit mehreren Generationen. Aber für mich als Ältere war es ganz wichtig, dass ich auch Frauen dort im Projekt habe, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wo wir uns gegenseitig auch unterstützen. Aber das Schöne ist natürlich auch, dass wir ein breites Spektrum von 38 bis 90 haben in unserem Projekt und sozusagen intergenerationell wohnen.
Das ist ja schon mal toll. Genau. Und aber worüber wir uns natürlich Gedanken machen, wie ist die Finanzierung, wie ist das Geld zusammengekommen, wie hat das alles geklappt? Aber ich weiß, also ich habe ja dann mich da auch informiert, dass dann alles in eigener Hand geblieben ist, ne? Dass ihr, also die Jutta Kemper, dann Architekten gesucht habt und so weiter, ja?
Das ist wirklich ein selbstorganisiertes Projekt, weil diese Initiativgruppe hat sich um alles gekümmert, also um Baugrund. Und es sollte ursprünglich ein Mietprojekt werden, das sich aber ums Verrecken nicht realisieren ließ, weil immer irgendwer absprang und so weiter. Und dann haben die Frauen gesagt, wir können nicht mehr lange warten und haben daraus ein Eigentumswohnprojekt gemacht. Zum Selbstorganisationsprinzip gehörte auch, dass wir erstens eine Architektin hatten, die den Gedanken der Gemeinschaftlichkeit auch architektonisch sozusagen das unterstrichen hat, dazu gehören, wie bei allen Projekten, ja auch bei unserem Münchner Schwesternprojekt, gehören Gemeinschaftsräume. Wir haben es ganz luxuriös noch mit einer Terrasse und einem riesengroßen Garten zu tun, die auch ganz, ganz wichtig sind als Räume der Begegnung, der Kommunikation. Dann haben wir auch den Zuschnitt der Wohnungen wählen können. Also es war das Prinzip, was ja in allen diesen Projekten wichtig ist, Partizipation von Anfang an. Wir gestalten unsere Lebenswelt, in der wir leben wollen, nach Maßgabe unserer Wünsche.
Fantastisch. Wirklich. Da kommt man noch von träumen, gell?
Mhm. Ne? Und ja, und so ist es dann endlich nach 10 Jahren realisiert worden, sicher auch nicht zufällig von einem Bauinvestor, der aus Holland kommt und von daher diese Projekte auch schon kannte. Wir haben ja sehr viel von den holländischen Projektleuten gelernt und ich sage ja auch immer, dass wir müssen das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Wir können aus unseren Erfahrungen lernen. Ich möchte auch die Gelegenheit beim Schopfer ergreifen, das Buch zu erwähnen von Ruth Becker, das Handbuch der Frauenprojekte, wo sie verdienstvollerweise alle deutschen Frauenprojekte, gemeinschaftlichen, meine ich natürlich jetzt, gemeinschaftlichen Frauenwohnprojekte vorstellt, von der, wie ich immer sage, der Hardware, also der Architektur und dem Finanzierung und dem Modellkonstruktion, also als Verein oder Eigentum oder was auch immer, Genossenschaft. Mhm. Und bis hin auch zu der Entstehungsgeschichte dieser Projekte. Und der Gedanke ist ja, den auch unser Projekt im Ursprung drin hat, ist ja angeknüpft an die Beginen. Nicht alle wissen, was die Beginen sind. Ich sage immer verkürzt, das sind die freien Frauen des Mittelalters. die eben damals, was ja durchaus nicht selbstverständlich war, wenn sie außerhalb der Ehe lebten oder auch nicht als Nonnen in der Kirche, diese Frauen haben sich zusammengetan in Beginenhöfen, das waren Wirtschafts- und Arbeitsgemeinschaften. Natürlich können wir das nicht eins zu eins heute übersetzen, aber wir bemühen uns, die Gedanken dieser Beginen, dieser freien Frauen als Frauenwohnprojekt, als Idee zu verwirklichen, wobei ich auch realistischerweise dazu sagen muss, dass sich ja nicht alle so Überzeugungstäterinnen sind wie ich. Wir kommen da doch aus sehr unterschiedlichen Orten unseres Lebens, aber unter diesem gemeinsamen Dach basteln und ja, versuchen wir, ich sage ja immer, gemeinschaftliche Wohnprojekte, die gelingen, sind soziale Kunstwerke und wir versuchen unser Kunstwerk dort ins Leben zu holen.
Also das hört sich auch wirklich so an, genau. Nur noch mal eine Nachfrage wegen der Finanzen. Mussten die Frauen, die interessiert waren, vorher bezahlen, damit der ganze Bau finanziert werden konnte?
Das war, also der Bauinvestor hat erstmal das Geld vorgestreckt.
Ah, das ist ja fantastisch.
Und hat dann die Eigentumswohnungen verkauft, sodass jede, die Interesse hatte und die Idee
dann sich
geteilt hat. Dort. Und das ist ja natürlich auch ein wichtiger Gedanke dabei. Wir wollen als Frauenwohnprojekt sozusagen politisch auch dem Gedanken unterstützen, dass auch wir Eigentum, wir Frauen, wo das ja traditionell nicht vorgesehen ist, was wir früher auch in der Frauenbewegung genannt haben, Frauenland in Frauenhand, so sagen wir Frauenwohnung in Frauenhand.
Genau.
Und das ist die Idee, es dürfen ausschließlich Frauen Eigentum erwerben bei uns, aber sie dürfen auch, und das ist nicht ganz selbstverständlich, durchaus mit Männern dort wohnen. Nun hält sich die Schar der Männer in Grenzen und insofern, genauer gesagt, im Augenblick gibt es überhaupt nur einen. Und insofern ist das die Idee des Frauenwohnprojekts damit für mich überhaupt nicht beschränkt oder sonst irgendetwas.
Okay, dann machen wir mal einen kleinen Break zu Anke und dass du uns auch die Fragen beantwortest. Und du hast Claudia auch noch mal Fragen vorbereitet. Und magst du mal übernehmen?
Also ich spreche jetzt mit Anke Geisler, die bei Frauenwohnen wohnt. Sie war Übersetzerin und ist dann im Rentenalter bei Frauenwohnen eingezogen. Frauenwohnen hat ja auch 2008 den Anita-Augsburg-Preis der Stadt München bekommen. Und auch sonst haben es schon mehrere Preise eingeheimst. Deswegen auch meine Frage, was ist denn jetzt das Preiswürdige, das Besondere an Frauenwohnen?
Ja, das ist für uns natürlich, die wir von Anfang an, also seit Gründung der Genossenschaft, also wir sind eben kein Eigentumsprojekt, das ist der Unterschied zum Beginenhof, obwohl ich sagen muss, viele Dinge, die jetzt Astrid gesagt hat, treffen auch bei uns zu. Aber der große Unterschied ist eben, dass wir die Gemeinschaftsimmobilie, sage ich mal, so ist es ja bei einer Genossenschaft, die ist eben in Frauenhand. Und wir haben eben von Anfang an, also es gab zuerst den Verein 1995 gegründet und 1998 wurde die Genossenschaft gegründet, ging also quasi aus dem Verein hervor und hat seitdem haben eben die Frauen intensiv an der Bereitstellung eines Wohnprojekts gearbeitet. Und wir haben das Geld, weil das jetzt hier eine wichtige Frage war, durch die Einlagen von den einzelnen Frauen zusammenbekommen. Das heißt, jede Frau musste, obwohl wir auch die Hälfte der Wohnungen bei unserem ersten Wohnprojekt, das zweite und dritte sind in Planung und Fertigstellung in München. Das heißt, wir haben die Finanzierung, also hauptsächlich aus den Händen der Frauen, aus Fördermitteln. Also ich wollte noch sagen, 50% der Wohnungen sind geförderte Wohnungen. Das wollten wir auch von Anfang an, dass eben nicht nur begüterte Frauen dort einziehen können. Und das heißt also 25% Eigenkapital, sodass jede Frau je nach Größe ihrer Wohnung entsprechendes Eigenkapital einlegen musste. Die Stadt München hat eben Fördermittel bereitgestellt und der Rest ist dann aus Krediten finanziert worden. Das heißt, wir haben...
Klingt ganz schön kompliziert.
Das ist nicht so kompliziert, weil das Ganze hatte, wie auch hier im Beginenhof, eine lange Vorlaufzeit. Und wir hatten Zeit, uns eben über alles gut Gedanken zu machen und auch, wie wir wohnen wollen, eben kommunikativ, barrierefrei, nachhaltig, also ökologisch sinnvoll. Das heißt, diese ganzen Dinge sind alle in dem langen Vorlauf ausgearbeitet worden und wirklich sehr gut umgesetzt worden, deshalb die Preiswürdigkeit.
Toll. Ja. Und auch da durfte, glaube ich, jede Frau noch ein bisschen mitbestimmen, wie ihre Wohnung aussehen soll und Mauern hier, Mauern da und so.
Ja, Mauern sind jetzt auch versetzt worden, aber das war nicht das Hauptsächlichste, sondern jede Frau konnte eben, nachdem die Grundrisspläne von dem Architekturbüro, das eben auch ein frauengeführtes war, Vorlagen, konnte jede Frau dann quasi auch noch ein bisschen an ihrem Grundriss basteln und wo jetzt was sein sollte. Es ist also erstaunlich, wir sind auch ein Projekt mit 49 Wohnungen, Berlin ist glaube ich 53, ne? Das heißt, wir haben so viele unterschiedliche Wohngestaltungen, aber eigentlich eher so, dass mal hier eine Mauer zur Küche weggefallen ist oder, also wir haben ja Wohnungen zwischen 80 und glaube ich 39 Quadratmetern, also und, aber die meisten sind 55 und 45 Quadratmeter groß und selbst die 45 Quadratmeter großen Wohnungen sind sehr zufriedenstellend für die Frauen, weil sind auch zwei Zimmer und so, das ist also ganz nach Frauenwünschen auch gestaltet.
Die, wie ist es in Berlin bei dem Beginn? Da gibt es auch noch größere Wohnungen, ne?
Ja, unsere Wohnungen schwanken so ab 60 Quadratmeter, 70 und dann haben wir noch ganz oben 120 Quadrat.
Genau, die tollste Luxuswohnung von Gisela.
Genau. Ja, ich wollte aber auch noch was ergänzen. Also die, genau, in Berlin zum Beispiel, für alle, die von München nach Berlin ziehen wollen, ich werbe jetzt mal, entsteht gerade ein drittes Wohnprojekt, auch ein Beginenhof, auch von der gleichen Initiatorin, wiederum mit dem holländischen Investor.
Ja, toll.
Und wer jetzt nicht nach Berlin kommt, ja, der wird später sehr viel mehr bezahlen.
Ja.
Also ich finde das toll. Wir haben auch untereinander Kontakt, genauso wie auch ich immer mich freue, wenn ich in das Münchner Schwesternprojekt komme, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir aus den Erfahrungen lernen. Mhm. Das ist so wichtig. Und ich versuche immer meine Bilanzen, die ich jetzt gerade gezogen habe, durch meine Teilnahme. Ich bin ja sowas wie teilnehmende Beobachterin eines sozialen Experiments, wie ich immer sage. Keiner von uns war es in die Wiege gelegt, mit 52 oder 48 anderen Frauen unter einem Dach zu leben und das so, dass alle nun begeistert aufgreifen. All das haben wir ja nirgendwo so richtig gelernt. Das heißt, wir müssen eine eigene Wohnkultur aufbauen, eine Wohn- und Lebenskultur, die viele, viele Prinzipien im Blick haben muss, nämlich die, ich möchte für mich sein und ich, auch wenn ich für mich sein bin, möchte ich nicht rausfallen aus dem Lebens- und Zusammenhang, denn das ist ja auch so wichtig. Ich bin hineingezogen in so ein Projekt, weil ich ganz wichtige menschliche Bedürfnisse habe, nämlich zum Beispiel im Alter nicht alleine, einsam, isoliert zu leben, sondern im Kontakt, im lebendigen Kontakt mit anderen Menschen. Und das ist etwas, worüber wir wenig sprechen, obwohl es genau das ist, was die Motivation, glaube ich, ausmacht. Wir möchten doch im Alltag gesehen werden, gehört werden. Diese zwanglosen Kontakte, die entstehen, die so, dann so selbstverständlich sind, alleine durch die räumliche Nähe. Diese zwanglosen Kontakte geben mir ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, so eine Basis eines Lebensgefühles, das ich immer mir gewünscht habe. Ich bin mittendrin und kann trotzdem mich verabschieden und in meine vier Wände wieder zurückgehen. Und selbst wenn ich dort länger verbleibe, ich weiß, ich werde gefragt, hallo Astrid, wo steckst du? Und das ist natürlich immer so ein schmaler Grat auch zwischen Drinsein und sozialer Kontrolle. Das muss jede Frau für sich auch rausfinden, wie viel Anteilnahme kann sie gebrauchen. Das sind alles so Prozesse, die wir allesamt erstmal miteinander lernen mussten. Und insofern finde ich es gut, dass wir auch uns immer wieder austauschen, München und Berlin, auch andere damit ermutigen wollen, so etwas zu wagen. Denn das muss ich jetzt nochmal in meiner Eigenschaft als Soziologin sagen. die Isolation, die Individualisierung, die zunehmende, schafft auch gerade im Alter, wenn du eben nicht mehr wie ich früher mal nach Genf, Paris, Toronto oder sonst wohin geflogen bist, ne, sondern wenn der Lebensraum sich schlicht und ergreifend verengt, dann ist es so wichtig, dass du ein Netzwerk um dich herum hast. Ich kann nicht mehr, Gott weiß wohin fahren, nach München komme ich gerne, aber viel weiter mag ich auch gar nicht mehr. Und das ist etwas, was diesen Nahraum, dieser soziale Kosmos eines Nahraums, in dem Begegnungen zwanglos möglich sind und dann daraus etwas entstehen kann. Das ist das, was ich finde, was dieses Potenzial solcher Wohnprojekte ausmacht.
Non è così che passa in fretta questa dolce malattia. Mi butterei da quella stella spenta di malinconia in questa urgenza di vivere e furia di sentire so di esistere. Notti senza cuore, da non aver pietà, a parlare agli angeli qualcuno sentirà. Notti senza nome, da far tremare il cielo, dove c'è una via di uscita che trascina via di qui.
Du hast jetzt gerade mal, dass das alles austariert werden muss, ne? Du hast, dass es austariert werden muss in der Erfahrung, ja? Wie ist das mit Nähe und oder unter sich sein und so? Und da, also da, ich habe ja, wie gesagt, das Projekt besucht in Berlin und fand das eigentlich auch sehr, sehr gut gelöst, ne? Dass diese Gänge immer kurze Gänge, keine langen, ne? Sodass auch dort, wenn du nämlich nicht so ständig begegnen willst, brauchst du das gar nicht, ne? Und die Aufzüge dazwischen, also wenn du, sagen wir mal, keiner begegnen willst, dann kannst du das wirklich super dahin kriegen, ja? Aber also von daher scheint es auch so zu sein, dass du das dann auch wollen musst. Ja, du, wenn du einer begegnen bist, musst du das wahrscheinlich auf irgendeine Weise auch kenntlich machen, oder?
Wir haben in der Tat, und der Gemeinschaftsgedanke wird dadurch unterstrichen, dass wir Laubengänge haben. Da vier Frauen teilen sich einen großen Balkon gewissermaßen, der als Laubengang bezeichnet wird. Und da merke ich immer schon, was die Gruppendynamik betrifft. Mhm. Ein Laubengang, den du ja, wenn du ihn betrittst, kannst du immer irgendwie einer der anderen Frauen begegnen, ganz direkt, die auch dort auf diesem Laubengang wohnen. Das ist höchst wunderbar, wenn ihr euch versteht und alles wunderbar ist. Es ist hochproblematisch, wenn du eben gerade einen fürchterlichen Streit um die Frage hattest, wie weit nur der Wäscheständer jetzt stehen darf. Und der Kampf um Wäscheständer ist immer der Kampf um Raum. Und der Kampf um Raum ist potenziell überall konfliktgenährt gewissermaßen. Und insofern braucht auch so ein Laubengang gewissermaßen sozialverträgliche Maßnahmen der gemeinsamen Nutzung. Also es ist auch da manchmal nicht ganz leicht. Ich sehe es immer daran, wie die Laubengänge gestaltet sind. Manche, wo es toll läuft, ne, die haben da Blumen oben und man hört sie, wenn sie mit morgens, sonntags morgens bevorzugt dort sitzen und den Kaffee miteinander trinken und plaudern. Aber wir haben auch verwaiste Laubengänge. Und das ist auch ein Hinweis. Hier leben wirklich nur individuell für sich welche.
Das ist interessant, ja. Erzähl doch mal, Anke, wie ist es bei euch gelöst?
Ja, wir haben ja um einen Innenhof herum gebaut und das war ja eben, unsere Idee war ja Kommunikation. Und so ist es auch in der Architektur schon umgesetzt. Das heißt, wir haben auch Laubengänge, also besonders breit, kann jede Frau vor ihre Tür auch eine Bank oder einen Tisch stellen. Und das sind zwar die Wege, das sind ja die Erschließungslaubengänge für jede Wohnung. Aber trotzdem sind sie so breit, dass das eben möglich ist. Es gibt ja nur eine bestimmte Breite, die man freilassen muss. Und dass der Innenhof eben so direkt an den Gemeinschaftsraum der anschließt, das heißt, beziehungsweise der Gemeinschaftsraum schließt den Innenhof quasi mit ein. Und unsere, wir haben auch andere Gemeinschaftsräume im Keller, aber die dieser Kommunikationsraum, in dem eben Veranstaltungen und die Bewohnerinnen treffen und so weiter stattfinden, der ist eben direkt im Innenhof und somit ist auch dann da nachmittags Kaffeetafel und wir können zum Beispiel, manche trinken dann da auf dem Laubengang auch mit Blick in die Sonne dann ihren Aperitif oder so, das so sowas passiert halt auch. Aber oder welche machen nachmittags auf ihrer sogenannten Terrasse, was nichts anderes ist als der Laubengang vor der Haustür, ne? Das ihren Kaffee und Kuchen oder sowas.
Also ich finde, das hört sich einfach sehr einladend an, weil einfach da was los dann auch ist, ne? Oder ist es manchmal auch nervig?
Nee, nervig nicht. Es ist eher zum Beispiel so, dass manche sich sogar noch mehr wünschen würden, dass dann noch im Innenhof, ich meine, in der kalten Jahreszeit ist natürlich der Innenhof nicht so bewohnt wie im Sommer. Da sind dann auch die Kinder draußen oder da wird auch draußen dann gegessen. Gerade die Erdgeschosswohnungen, die können natürlich dann den Innenhof dann ausgiebig nutzen.
Ja, genau. Sag mal, wie ist denn das bei euch in Berlin? Ihr habt ja auch zwei Wohnungen, Gästinnenwohnungen und einen Veranstaltungsraum.
Ja.
Wie wird das genutzt?
Das ist übrigens ganz wichtig, das gebe ich auch immer wieder als Empfehlung gerne weiter für diejenigen, die ein Projekt planen. Erfahrungsgemäß ist ja das Geld dann immer zu wenig und dann wird um jeden Quadratmeter gerangelt, der da irgendwie bebaut oder auch nicht bebaut wird, denn wir müssen uns klar machen, Gemeinschaftsflächen sind von allen bezahlte Flächen. Ne? Das hebt gewissermaßen auch die Miete oder bei uns eben auch den Kauf. So, aber ich halte sie für unglaublich wichtig und ich würde jedem Projekt empfehlen, durchaus einen harten Kampf um diese Gemeinschaftsflächen, denn da realisiert sich die Idee. Wir begegnen einander nicht auf langen Fluren gerne, genauso wie im Krankenhaus ja auch nicht unbedingt ein Ort der Begegnung und des Plauderns ist, nicht mal wegen der Kranken, sondern weil Flure wenig geeignet sind für so etwas, sondern dass wir wirklich das, wenn wir planen, ganz klar als Konstante mit einbeziehen, Gemeinschafts Flächen, wo wirklich das stattfinden kann, was die Idee ist, Begegnungen, aus denen dann eben Netzwerke entstehen. In unserem Projekt mit 53 kannst du zwangsläufig natürlich nicht mit allen befreundet sein, aber jede Frau hat von uns so ihre eigene Bezugsgruppe, die sich zum Teil dann überlappen und die dann sozusagen auch die persönlicheren Begleiterinnen sind im Projekt. So muss ist das jedenfalls in den meisten Projekten, ich vermute auch bei euch.
Ja,
ne?
Habt ihr auch so Hausversammlungen wie hier in München?
Wir haben einmal im Monat unseren sogenannten Jour Fix, in unserem Salon nennen wir das, in dem übrigens ganz, ganz viel stattfindet. Wir haben Frauen, die künstlerisch interessiert sind, da gibt es regelmäßig Vernissagen. Wir haben den Geschichtssalon, wir haben Sapphos-Salon, das mache ich
Wahnsinn.
Zum Thema lesbischer Feminismus in Zeiten von Queer und wo sind wir?
Ja, sehr gut. Als
Feministin hat sich ja auf die Recherche gemacht im Orga-Komitee des Slutwalks. Ich habe auch dort in dieser Gruppe wieder die Altersdurchschnitt in enorme Höhen getrieben. Und all das ist auch unser Wunsch, dass dieses Haus nicht etwas ist, was sich einkapselt, sondern wir versuchen damit auch ganz viel von außen herein, Impulse hereinzunehmen und verstehen uns nicht alle so wie ich jetzt so dezidiert. Das muss ich natürlich immer auch realistischerweise sagen, aber ich bin ja wie gesagt nur auch die Überzeugungstäterin und wir versuchen auch in unseren Kiez hineinzuwirken, also Initiativen wie den Park gegenüber im Winter, nach dem Winter sauber zu machen und so weiter. Das geht bevorzugt vom Beginenhof aus, weswegen die Kommunen im Grunde genommen auch froh sein können,
so ist das,
wenn sie solche Projekte
ganz genau
an Land ziehen. Denn diese Projekte
sind verantwortlich,
sozial integrativ.
Ja.
Sie sind sozial integrativ nicht nur für ihre Bewohnerinnen, sondern im Allgemeinen auch mit dem Verantwortungsbewusstsein für den weitere Umgebung herum um das Haus. Es geht ja nicht darum, dass wir hier irgendwie unseren nur individuell unseren Luxus da, sage ich immer. Ich bin jeden Tag dankbar für das, dass ich, was ich da erleben kann und wie ich dort leben kann. Aber ich spüre auch eine große soziale Verantwortung, das weiterzugeben und zu ermuntern und ermutigen, obwohl es nicht einfach ist. Ich habe Gruppen immer wieder begleitet auf ihrem schweren Weg von der Idee zum Projekt. Das ist nicht leicht, weil die wenigsten darauf vorbereitet sind, was an Managementqualität, an Konfliktmanagement, an Organisationen und so weiter dazugehört. Ich habe mich in meinem Projekt sehr stark eingebracht aufgrund meiner Erfahrungen mit diesem Projekt in Göttingen und auch als Supervisorin anderer Projektinitiativen, zum Beispiel ganz klar Strukturen, Entscheidungsstrukturen, demokratische Entscheidungsstrukturen sind für meine Begriffe das A und O. Jeder, wie soll ich sagen, Lebensqualität im Wohnprojekt.
Und wie bringst du das dann ein? Also habt ihr Versammlungen und dann wird das gesteuert, die Kommunikation? Wie soll ich mir das vorstellen?
Also wir haben eben alle 4 Wochen unseren sogenannten Jour fix, das ist auch völlig klar. Und da haben wir unter anderem dann uns eine hausgeschneiderte Hausordnung, sage ich immer, hausgeschneidert. Mhm. Also nach Maßgabe unserer Notwendigkeiten. Da gehört natürlich nicht zu, wann wir irgendwie Teppiche kloppen können und ob das vor 3 geschehen darf, sondern dazu gehören eben solche Sachen. Erstmal die Selbstverwaltung. Verwaltungsfragen. Wir haben ein Apartment, das wir verwalten. Wir haben ganz viel zu entscheiden rund um dieses Haus, jenseits der Wohnungseigentümergemeinschaft, die natürlich auch ein Entscheidungsforum ist. Wir haben uns zu überlegen, wie wir diesen Salon zum Beispiel gestalten, wie wir alleine pragmatisch auch, wer kriegt den Salon, zu welchen Bedingungen, wie muss das, jeder, der mal in WGs gelernt habe, weiß, da muss viel organisiert und sauber gemacht werden. Das haben wir uns alles zusammengefasst in unseren sogenannten Vereinbarungen zur Selbstverwaltung unseres Hauses. Und dort stehen eben...
Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, also gerade die Selbstverwaltung. Das nicht abzugeben, finde ich fantastisch.
Und dazu gehören, das machen alle Projekte inzwischen, weil sich das natürlich rumgesprochen. Und ich hatte auch am Anfang viel Mühe, weil ich natürlich dann auch immer mich dem Vorwurf aussetzen musste, ich wollte hier überbürokratisch sein. Und immer wieder gesagt, wir gehen ja auch nicht, wir als Autofahrerinnen überprüfen wir ja auch nicht an jeder Kreuzung, ob du jetzt fahren darfst oder ich jetzt fahren darf. Ne?
Weil die Regeln da sind.
Ne? Sondern es sind Regeln und das erleichtert, Strukturen erleichtern. Und das sollten Projekte, finde ich, auch immer im Blick haben, das Touren geben und aber immer flexibel halten, nach Maßen. Nicht, dass dann die ganz fanatischen Ordnungsfanatiker dann anfangen, hier Paragraphen über Paragraphen zu produzieren, an die sich kein Mensch hält. Das ist auch wichtig.
Ogni tanto mi sorprendo, un po' ti invento, un po' ti dai. Ogni tanto perdo il filo, forse non ci sei. Non hai nome, chi ti crede?
Nochmal für alle, die sich gerade erst eingeschaltet haben in die Sendung von Radio LoRa. Wir sind vom KOFRA, vom Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation und wir haben heute das Thema gemeinschaftlich wohnen für Frauen und da haben wir 2 Gästinnen eben hier im Astrid Osterland aus Berlin vom Beginnenhof und Anke Geißler hier von München Frauen wohnen. Und wir haben jetzt schon ganz viele Fragen beantworten können und stellen können. Jetzt sind wir gerade eben an so einem Punkt gewesen, der auch natürlich sehr interessant ist, nämlich gerade weil sich diese Frage des Wohnens im Alter eben auch stellt, wie wollen wir im Alter leben, dann die Frage, können wir dort auch versorgt werden? Da würde ich gerne mal, wie ihr damit umgeht mit der Frage, was ist, wenn die Frauen pflegebedürftig werden, wenn sie Hilfe brauchen?
Ja, das ist in der Tat ein ganz wichtiger Gedanke und ich werde auch in den Veranstaltungen, in denen ich dort meine missionarischen Aktivitäten in Sachen gemeinschaftlichem Wohnen nachgehe, immer wieder gefragt, ja und was ist, wenn ich pflegebedürftig werde? Und dann sage ich als erstes, geh mal erstmal davon aus, dass es nicht der Fall ist. Geh mal davon aus. Und stimmt, genau. Und trotzdem gilt es, Vorsorge zu treffen. Und es hat sich inzwischen ganz klar herauskristallisiert, dass alle gemeinschaftlichen Wohnprojekte per se und als solche nicht die Pflege natürlich übernehmen für die Nachbarinnen. Das ist klar, wer möchte sich denn schon von der Nachbarin den Popo wischen lassen? Das kann es nicht sein, sondern unsere Idee ist, dass wir weiterhin selbstverantwortlich natürlich für unser Leben sind. Das heißt auch alles mit alleine oder mit den Freundinnen zusammen organisieren. Zum Beispiel stellen wir uns das vor im Hause, wenn mehrere von uns krank sein. Wir haben jetzt auch schon eine Hausärztin, dass die dann eben nur einmal kommen muss und dann gleich drei beglücken kann mit ihrer Anwesenheit. Wenn zum Beispiel eine krank ist, dann wechseln wir uns ab. Zum Beispiel hatten wir neulich einen im Krankenhaus, ne, dann ist dann halt jede Mal hingegangen ins Krankenhaus. Das ist zum Beispiel, finde ich, auch mal sehr erleichternd. Ich bin nicht alleine verantwortlich für Erika und die jetzt im Krankenhaus liegt. So, also das heißt, ein Unterstützungsnetz entsteht in dem Maße nach meinen Erfahrungen, wie du eingebunden bist in deine Hausgemeinschaft gewissermaßen und dann bisher ist es bei uns so gewesen, alle haben jemanden, die da ist, wenn es ihr nicht gut geht, die unterstützt und hilft. Ich hatte zum Beispiel neulich eine Lebensmittelvergiftung und war heilfroh, dass ich noch im letzten Moment dran gedacht hatte, wenigstens das Telefon in mein Bett zu legen. Ich lag dort mit selbst, also halb tot, mehr tot als lebendig darüber und konnte nur noch ins Telefon hauchen. Kannst du mal eben kommen, Elaine, mir geht's nicht gut. 2 Minuten später war Elaine da und hat den Notarzt und so weiter geholt. Das sind die alltäglichen Unterstützungen, die entstehen durch die Verbindung, die wir miteinander haben, durch die Verbundenheit, die entsteht. Sie entsteht ganz gewiss nicht mit denen, die ihrerseits ein hohes Aggressionspotenzial haben. Die sind dann weniger drin eingebunden, aber doch die meisten können sich auf eine Bezugsgruppe verlassen. Und dann ist es wichtig, das ist auch eine meiner wichtigsten Bilanzen, wir planen nicht demnächst, sondern schon seit einiger Zeit in Berlin von dem Verein Rat und Tat, Selbsthilfeinitiative lesbischer Frauen im Alter, ein Wohnprojekt auch mit 50 Wohneinheiten und dort soll von vornherein eine Wohnung genutzt werden für betreutes Wohnen, sodass Erkrankte, die etwa in die Demenz gehen oder so etwas, nicht ihren Wohnort unbedingt wechseln können, dass wir Besuchsmöglichkeiten haben, dass die Kranken immer noch bleiben in dem Umfeld, genau, in dem sie gelebt haben. Und für Lesben ist es natürlich in diesem Falle auch noch wichtig, dass sie in einem diskriminierungsfreien Raum ihr Alter leben können und das ist deswegen, nicht nur, aber deswegen unter anderem empfehlen wir mittlerweile solchen gemeinschaftlichen Wohnprojekte mit einer integrierten Wohneinheit für betreut.
Das ist wirklich ideal. Wie macht ihr das?
Ja, wir haben, also ich kann das fast gleich wie du beschreiben, also wir haben auch viele Nachbarschaftsgruppen, die sich also für jede, die Hilfe braucht, einsetzen und das ist aber, man muss sagen, das ist Nachbarschaftshilfe, das kann man nicht verwechseln mit betreutem Wohnen und aber die Hilfsbereitschaft der Frauen ist also ganz enorm und viele haben auch schon natürlich darüber nachgedacht, wie geht es uns dann, wenn wir noch älter werden, also unser Durchschnitt ist, das Gros der Frauen ist ungefähr um die 60, also es gibt 80-Jährige und es gibt 7-Jährige, also wir haben so das ganze Spektrum, also wir haben 7 Kinder, aber die, natürlich ist es auch durch das generationsübergreifende, also da wird auch schon mal die Oma-Fähigkeit in Anspruch genommen und bei ja, die jüngeren Frauen haben natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr miteinander zu tun als die älteren. Aber die Bereitschaft zu helfen ist also bei allen ganz extrem ausgeprägt. Ich glaube, das liegt auch daran, wie es von Anfang an geplant ist. Allerdings muss man sagen, keiner hat einen Anspruch darauf. Es ist also absolut freiwillig. Mhm. Und es ist aber die Freiwilligkeit, muss man schon sagen, muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt ja viele Aufgaben, die eben in so einem Projekt auch anfallen, die uns auch die Kosten ein bisschen senken können, wenn Frauen Aufgaben übernehmen, sei es jetzt Gartenpflege oder die Orga-Gruppe, die quasi die Bewohnerinnen-Treffen vorbereitet oder die Aufzugsgruppe und so weiter. Also wir haben verschiedenste Aufgabenbereiche, die dann auch von Gruppen übernommen werden, was natürlich auch dann wieder der Vernetzung dienlich ist und so weiter. Aber was wichtig ist, eine Art Betreuung haben wir bisher noch nicht eingeführt. Wir hätten die Möglichkeit, wir haben drei kleine Büros, die also ohne weiteres, also das sind eben Büros, die von den Bewohnerinnen genutzt werden für ihre berufliche Tätigkeit oder so, aber es wäre durchaus möglich, so etwas auch umzuwandeln. Und wir haben auch natürlich ein Gästeapartment und so weiter, was auch gut genutzt wird. Es ist ist schon wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, und da haben wir auch eine Gruppe, die AG Vorsorge, also wir spielen mit dem Gedanken, wie man das auch vielleicht noch konkreter umsetzen kann, aber es ist noch nichts Konkretes daraus gekommen. Prima. Einige Frauen brauchen jetzt schon, also Rollstuhlfahrerinnen und so weiter, manche haben schon den Knopf, nicht, dass sie mit einem Malteser-Hilfsdienst oder so verbunden sind, dass wenn ihnen irgendwas passiert. Aber es ist so, dass wirklich jede die Nachbarin fragen kann, und es ist sehr gut organisiert auch so. Viele haben den Schlüssel der Nachbarin oder wissen, wo er ist und so weiter. Und so ist auch da immer, wenn eine sich nicht meldet, immer auch eine gewisse Kontrolle da. Also auch bei denen, die das wollen. Ja. Also es ist auch wirklich wieder ganz unterschiedlich. Es gibt eben wie in jedem Projekt natürlich auch welche, die sich nicht ganz einklinken oder die sich zum Teil auch total rausklinken. Ich habe mal mir Gedanken gemacht, wie viel das sind bei uns. Ich denke, es sind vielleicht von 50 vielleicht 5. Also das, damit muss man rechnen, dass manche sich so nicht direkt einbringen wollen oder sich vielleicht dann mal eine Weile rausziehen und dann sich dann doch wieder einbringen. Also aber ansonsten ist, muss ich sagen, zu den Bewohnerinnen-Treffen kommen nach wie vor, nach 6 Jahren, immer noch 20 bis 25 Frauen, und das finde ich, ist also im Verhältnis zur Gruppe, zur Gesamtgruppe ein hoher Anteil.
Ist ja fast die Hälfte.
Ja, genau. Ja, ist ein hoher Anteil. Und das heißt, die Wohnzufriedenheit, wir hatten da auch schon eine Umfrage anonym, wurden wir von einer Soziologin untersucht. da hat sich halt herausgestellt, also ist extrem hoch. Also die Frauen würden da, die meisten wollen da eben nur mit den Füßen voran raus. Also es ist wirklich so, dass sich alle sehr...
Ja, ist ja toll. Und ihr wollt ja sogar im Tode noch zusammenbleiben, gell? Es gibt da auch ein Gräberprojekt am Friedhof in Riem.
So ist es. Das hat sich auch irgendwann entwickelt. Logisch. Also weil sich eine Frau damit fand das wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, und so haben wir das so sukzessive, es wurde dann ein Verein gegründet, und diese Verhandlungen mit der Friedhofsverwaltung, das ist jetzt bei uns gar nicht weit, also 10 Minuten von uns entfernt, der Riemer Friedhof, und dort haben wir ein Gräberfeld, auf der also 10 Gräber jetzt sozusagen von uns schon gepachtet sind. Wir haben dort ein sehr schönes Kunstwerk hingestellt, was also ein abstraktes ist, aber es ist sehr markant. Und
Von einer Künstlerin,
jawohl. Das war uns natürlich wichtig, wie alles. Dass wir erstmal Frauen fragen, ob sie bei uns was machen wollen, also entweder Architektinnen oder Künstlerinnen oder so. Ne?
Vielleicht sollten wir unsere Parole erweitern. Nicht nur gemeinschaftlich leben, sondern auch gemeinschaftlich beerdigen. Wir haben in Berlin die frohe Botschaft hier an die Münchnerinnen, die nach Berlin ziehen wollen. Auch dort gibt es eine solche Initiative. Also auch für uns die Zeit danach ist der Gedanke der Gemeinschaft dafür gesorgt. Ja.
Ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che è inevitabile un dolore fantastico nei minuti che restano per sempre. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce. Ascoltami, io canterò per te. Mi sentirai.
Die, was bei euch gemeinschaftlich läuft, ja, das ist ja, das ist, finde ich, hochspannend, weil das ist ja das, was eigentlich das Ziel auch ist, ja, eben im Alter auch die ganzen Fähigkeiten nutzen und etwas tun und eben nicht so in der Individualität zurückzufallen. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, Anke. Willst du mal nochmal erzählen, wie es bei euch läuft?
Also ich würde sagen, das, was sich zum Beispiel im Gemeinschaftsraum abspielt, ist also angefangen von Bewohnerinnentreffen bis das Plenum der Genossenschaft. Wir sind ja eine Genossenschaft und monatlich findet Plenum statt, wo wir eben alle Belange der Genossenschaft auch besprechen. Dann, wir haben dort Vorträge und Seminare abgehalten oder halten ständig ab eigentlich. Vor allen Dingen eben auch Kommunikationsseminare, weil das ist, wie Astrid ja auch schon gesagt hat, das ist der springende Punkt, um Konflikte zu vermeiden.
Und wer die besucht, die Seminare von den Frauen?
Ja, also über 20 sind es auf jeden Fall meistens.
Ah ja, aha.
Und da ist auch ein Wille da. Es geht ja auch ums Lernen, um das Miteinander wohnen wollen und auch darum, wie gehe ich dann mit den anderen um. Und natürlich, also ich wollte ja sagen, was sonst noch alles stattfindet, aber das, was stattfindet, nutzt eben sehr viel auch der Vernetzung untereinander. Und dadurch entsteht dann eben diese Hilfe, diese Nachbarschaftshilfe, die eben einfach uns jetzt auch schon fast selbstverständlich ist. Nur keiner hat Anspruch drauf. Nur entwickelt es sich einfach aus dem besser kennenlernen. Mhm. Also wir haben ja, also nicht nur diese, wir haben sehr viel Geselliges, ne? Also ja, abgesehen von Geburtstag. Aber abgesehen auch von den großen Festen, also Weihnachten, Silvester, Ostern.
Ach, das ist doch fantastisch, so weil eben ganz viele.
Im Gemeinschaftsraum, anschließend, also die Geburtstage, also wenn es groß sind, ja alle mit eingeladen.
Ist ja fantastisch.
Sind ja manchmal dann 50, 60.
Ist also doch fantastisch,
dann baut
oder?
Man ein paar Mal auf und so weiter. Also das sind ganz viele,
richtig die
gemeinsam auf Reisen. Zum Beispiel besucht man das
Berliner Schwesternprojekt.
Das hört sich wirklich toll an.
Und macht da daraus, oder auch andere. Ne? Wir waren in Braunschweig, wir waren in, also wir haben zum Beispiel auch welche zu uns eingeladen, also die Wogenow, die andere junge Genossenschaft, die ja groß ist in München, die haben wir zu uns eingeladen, wir sind zu denen gegangen und so weiter. Dieser Austausch, auch wie andere sich organisieren, ist eben besonders wichtig auch. Und das passiert eben auch auf diese Weise. Und Sommerfeste oder gemeinsam Sport machen, Theater, Ausstellungen und so weiter. Es finden sich immer eine Gruppe.
Klar, immer Anregungen, das hört sich wirklich toll an, oder?
Maya auch schon eine Führung, Frauen.
Zu den Frauen in Bronze und Stein in München?
Ja, genau. Also da finden sich auch genügend Frauen, die dafür interessiert sind.
Ja,
also
super. Das ist,
wir machen manchmal gemeinsame Kinoabende und so weiter.
Ich wollte abschließend nochmal auf das Geld zurückkommen, weil ich denke, das beschäftigt ja jeder. Wie kann ich da rein? Also Anke, du hast gesagt, bei euch ist das eben Genossenschaft. Was kostet es die Frauen jetzt? Ganz konkret, sie müssen laufend kosten und du hast gesagt, sie müssen was am Anfang, eine Einlage machen. Vielleicht kannst du das nochmal deutlich machen.
Also ich kann jetzt nur ein paar Zahlen sagen, jetzt speziell für uns. Und da muss man eben bedenken, dass das vor 6 Jahren war. Mhm. Die Situation hat sich gravierend verändert in den letzten 6 Jahren, sodass also unsere neuen Projekte sehr viel teurer werden als die früheren. Als unser Projekt. Also wir können nur heilfroh sein, dass wir das damals so hingekriegt haben. Also ich zahle jetzt an meinem Beispiel frei finanzierte Wohnung, 56 Quadratmeter, habe ich eingelegt ungefähr 50.000 Euro und ich zahle ungefähr mit Kaltmiete 700 Euro im Monat. Mhm. Das ist also das, was das ist die Nutzungsgebühr, damit zahlen wir ja unsere Kredite ab. Ne? Mhm. Das ist ja keine Miete in dem Sinne, sondern es ist einfach ein rollierendes.
Ach so, das ist die Funktion.
Da wird abgezahlt durch die, durch die Nutzungsgebühr. Ne? Und was aber für die neuen Projekte eben leider Gottes, in dieser Stadt sind ja die Bodenpreise und auch die alles drumherum, wir lesen es jeden Tag in der Zeitung, so gravierend gestiegen, dass wir inzwischen für eine frei finanzierte Wohnung, wir bauen immer die Hälfte ungefähr sozialen Wohnungsbau. Mhm. Das heißt, da sind die Mieten einkommensorientiert. Das heißt, wenn eine Frau wenig Einkommen hat, wird sie auch entsprechend weniger. Das sind Mieten jetzt in unserem Projekt zwischen 5 und 7 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Und in den neueren Projekten aber das Doppelte. Also nicht bei den Geförderten, aber bei den Freifinanzierten ist die Einlage ungefähr für eine Wohnung wie meine, also bei einer 45 Quadratmeter ist ungefähr 75.000 die Einlage. Und bei das war jetzt bei uns viel, viel weniger. Und bei den Geförderten, das kann ich jetzt schlecht sagen, da sind ja auch Sätze festgelegt durch das Wohnungsamt. Also das richtet sich dann nach dem Einkommen. Aber zum Beispiel in unserem dritten Projekt, das wir ja in der ehemaligen Funkkasernengegend Nähe Domarkstraße, also wir nennen das jetzt das Projekt Nordschwabing, haben. Da werden die Wohnungen, werden wir 42 Wohnungen bauen und die Hälfte davon werden eben, also gut, die Hälfte werden geförderte Wohnungsbau sein und die frei finanzierten halt entsprechend weniger. Aber dass es so teuer geworden ist, ist also, ich persönlich, ich spreche jetzt nicht für die Genossenschaft, aber ich persönlich finde das ein Skandal.
Ja.
Also das innerhalb von 6 Jahren ist so, aber so, gut, alle, man hört jetzt, man liest es ja,
alle klagen.
Politiker, Parteien sagen, vielleicht kann man die Genossenschaften ein bisschen besser stellen. Also ich hoffe es.
Ganz genau, ganz genau. Sag mal, in Berlin habt ihr ja auch totales Glück gehabt, oder?
Oh, ja.
Mit den Preisen, das ist ja wahnsinnig. Also sag doch mal, also wie die Preise sind, das ist im Vergleich zu München, da ist es wirklich ein Paradies, ja.
Ja, genau. Wir klagen noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau der Preise, was das betrifft, aber sie schnellen ja hoch.
So ist es auch in Berlin.
Ich beglückwünsche mich selber, dass ich damals den Mut hatte, mal zu sagen, ich will mein Coming Home machen und ich will gemeinschaftlich wohnen, um jeden Preis fast. Und ich habe alles zusammengerafft, was möglich war und was ich erspart hatte und bereue es auch überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Zumal ich auch noch das schöne Gefühl habe, ich bin ja Mitarbeiterin der Sappho-Stiftung, der Sapho Frauenwohnstiftung. Und es ist mir ein großer Trost, dass meine Eigentumswohnung in den Besitz der Stiftung übergeht, mit der Auflage, dieselbe an eine Frau zu vermieten, die nicht so viel Geld hat, damit sie auch an diesem, ja, an diesem schönen Wohnen teilhaben kann, auch wenn sie eben nicht so viel Geld hat. Ja. Und wir haben schon zwei Wohnungen, die ähnlich dann geben werden an die Stiftung. Und das finde ich einen ganz großen Trost für mich, wenn ich ins Grab sinke, zu wissen, aber nach mir wird eine vielleicht eines Tages genauso froh und dankbar da sitzen und in die wunderschönen Garten gucken und sagen, wie schön ich es hier habe.
Ach, habt ihr auch so was Ähnliches, Anke?
Also es ist ja so, Genossenschaften sind ja so organisiert, dass die Mieten also sozusagen gar nicht steigen. Es ist ja kostenorientiert. Wir zahlen ja nur eine Kostenmiete. Und das heißt, wenn, also jetzt schon kann man sagen, unsere Mieten steigen ja nicht. Und wir haben jetzt gemessen an dem übrigen Wohnraum in München, haben wir auch schon fast eine niedrigere Miete. Klar. Das heißt, à la longue, und das ist auch eben einer der Gründe, weshalb wir den Anita-Augsburg-Preis bekommen haben, auf absehbare Zeit werden die Mieten eben einfach wie bei den Altgenossenschaften auch einfach geringer werden. Und wir werden also irgendwann mal Wohnraum haben, der halt wirklich sehr, sehr günstig ist. Aber das ist eben noch, also wir haben ja jung erst vor 15 Jahren angefangen. Also es ist noch ein bisschen Zeit hin, bis das, aber das ist so unser, wir sind die Pionierinnen und irgendwann werden wir auch dahin kommen.
Ah, ganz toll. Genau. Also ich finde das ganz begeistert. Ich bin ganz begeistert, was ihr erzählt.
Also mir ist es auch wirklich noch ein Anliegen, weil davon werden ja dann doch die meisten überrascht, dass es eben immer dort, wo Menschen miteinander zu tun haben, auch Konflikte gibt. Und ich plädiere mittlerweile auch sehr deutlich dafür, nicht lange zu warten, bis die Konflikte also eine Hitze erreicht haben, wo alles verglüht.
Das ist ein guter Hinweis.
Ja, genau. Sondern möglichst bald sich auch jemand von außen zu holen, eine Supervisorin oder eine jedenfalls, die mal eine Begleitung macht für die Frage, wie können wir hier gut miteinander zusammenarbeiten, ohne dass wir hinterher, ich sage immer, bei uns im Urban-Krankenhaus landen wegen irgendeinem Herzinfarkt oder Stresssymptomen. Das wollen wir ja gerade nicht. Und eine solche lebendige Kultur, wie ich habe, sag auch immer, ich bin ja nicht in dieses Haus gezogen, weil ich mich da irgendwie anonym mit mir selber beschäftigen will, sondern weil ich eben diesen lebendigen Austausch, wenn es Konflikte gibt, darauf vertraue, dass es Möglichkeiten der Lösung gibt. Aber wie gesagt, wir müssen das alles erst lernen, denn wer von uns hat denn bitte schön das letzte Mal einen Konfliktmanagementkurs belegt und kann jetzt sagen, ich weiß, wie es geht. Das dürfte also relativ gering sein. Und insofern, wir haben da Lernbedarf, aber es lohnt sich, weil Lebensqualität im Wohnprojekt, das ist schließlich das, weswegen wir da hingezogen sind.
Ganz genau, toll. Da gibt es auch eine Menge zu lernen noch.
Also gerade was Konflikte angeht, da spielt ja auch die Größe des Wohnprojekts eine Rolle. Und wir haben ja im Vorfeld schon, bevor die Genossenschaft gegründet wurde, auch untersucht, was ist denn jetzt eine optimale Größe. Und da war es so zwischen 30 und 80 Parteien. Und wir haben eben bei 50 Parteien, muss ich jetzt aus meiner sechsjährigen Erfahrung sagen, wirklich die Erfahrung gemacht, dass wir können miteinander auch Konflikte haben, aber bei 50 Frauen kann man sich auch mal wieder aus dem Weg gehen und dann auch wieder neu aufeinander zugehen. Das heißt, das ist bei einem kleineren Wohnprojekt oft nicht ganz so einfach. Und deswegen ist bin ich sehr froh, dass wir diese Größe gewählt haben. Und das, es ist auch so, dass da sich dann auch welche finden, die sozusagen neutral sind, und wenn da welche extremen Konflikt haben, wird dann auch vielleicht die eine oder andere oder zwei dazugezogen und die hackeln das dann zu viert aus und so weiter. Also das, wir hatten bisher noch nicht den Fall, eine externe Supervisorin einladen zu müssen. Aber es ist natürlich immer ein Lernprozess. Aber ich sage immer, wir lernen, bis wir in die Grube fahren, und es ist ein Lernprozess und er hält auch beweglich im Kopf.
Ja, auf jeden Fall. Für mich ist das auf jeden Fall, ganz genau, auch ein wichtiges Ziel. Ganz wichtiges Ziel, ganz genau.
Die man aus diesen sechs Jahren für mich ziehen kann.
Genau. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Anke Geißler und Astrid Osterland aus Berlin und Anke Geißler aus München. Und das macht richtig Lust darauf, auch sich daran zu beteiligen und zu gucken, dass wir auch euch unterstützen oder auch noch mehr solche Projekte haben, größere Auswahl schaffen, auch in München. Ganz genau.
Das dritte Projekt ist ja, in Werden, ganz genau. 42 Wohnungen, also da ist noch nichts vergeben. Also es sind, ist schon eine Kerngruppe da, die sich auch regelmäßig trifft. Aber es sind, da sind Wohnungen frei im Westend. Ja, einfach auf der Homepage schauen, Frauen wohnen anklicken. Also dann dort sind die Zeiten und auch unsere Infoveranstaltung.
Ja, wunderbar.
Zwei Monate machen kann eine Frau sich informieren oder ins Büro anrufen. Mhm. Also das ist alles möglich.
Das war die Kofra-Sendung zum Thema Frauenwohnprojekte mit Astrid Osterland aus Berlin und Anke Geißler aus München. Wir möchten noch auf eine nächste Veranstaltung bei uns im Kofra hinweisen, und zwar Mittwoch, den 17. April um 19 Uhr. Abbau der Prostitution, der schwedische Weg, kommt die Schwedin Kajsa Ekis Ekman aus Stockholm und berichtet uns, wie sie es in Schweden geschafft haben, die Prostitution abzuschaffen. Mittwoch, den 17. April um 19 Uhr bei uns im Kofra in der Baderstraße 30. Vielen Dank fürs Zuhören. Wiederhören. Schön sein als Frau sollst du nur.